wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm. Liebe Hörer und heute auch liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast, heute ausnahmsweise mal live, von Streckmark Schwedhelm, wenn eigentlich nichts mehr geht. Ich sitze hier gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Markus Wollweber, mein Name ist Burkhard Binnewies und wir haben uns heute für die nächste halbe Stunde vorgenommen, ein paar Grundsätze zur GmbH als Rechtsform und insbesondere als Steuersubjekt Ihnen zu erläutern, mit Ihnen darüber in die Diskussion einzutreten. Und dann ist natürlich Voraussetzung, dass wir ganz kurz, um alle abzuholen, einmal die Grundsätze der laufenden Besteuerung der GmbH zusammenfassend darlegen. Die GmbH als Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine juristische Person zivilrechtlich. Sie handelt im eigenen Namen, haftet mit ihrem Vermögen, sodass die Gesellschafter dieser Kapitalgesellschaft grundsätzlich mit dem Geschäft der Gesellschaft selbst weder zivilrechtlich noch steuerrechtlich etwas zu tun haben. Wie wird diese GmbH als juristische Person besteuert? Sie ist Steuersubjekt nach dem Körperschaftssteuergesetz und ihre Erträge, ihre Gewinne werden mit einem festen Körperschaftssteuersatz von 15% besteuert. Und dazu kommt als Ertragssteuer die Gewerbesteuer. Die Höhe der Gewerbesteuer hängt ein wenig davon ab oder auch erheblich davon ab, je nachdem, von wo aus die GmbH ihre Geschäfte führt. Denn die Kommunen in Deutschland haben unterschiedliche Gewerbesteuerhebesätze, was in unterschiedlicher Gewerbesteuerbelastung resultiert. Und die Gewerbesteuer variiert in Deutschland zwischen 7% derzeit und 17%. Das heißt, wenn wir fix zurzeit Körperschaftssteuer von 15% haben, dann addieren wir entweder 7% oder bis zu 17% Gewerbesteuer hinzu. Das heißt, wir haben eine Belastung der Gewinne mit Ertragssteuer bei der GmbH in einer Bandbreite von ungefähr 22% bis 32%. Im Schnitt liegt die Steuerbelastung bestehend aus Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer in Deutschland knapp unter 30%. Je nachdem, wo die Gesellschaft ansässig ist. Das ist die laufende Besteuerung der Gewinne der GmbH. Das ist recht überschaubar. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass die Körperschaftssteuerbelastung ab 2028 jährlich um 1 Prozentpunkt gesenkt werden soll. Da müssen wir abwarten, ob das dann tatsächlich auch in das deutsche Körperschaftssteuergesetz überführt wird seitens der jetzigen Regierung. Dann wäre die Belastung auf der Ebene der Gesellschaft mit 10% Körperschaftssteuer gegeben und wieder mit 7 bis 17% Gewerbesteuer. Dann würde sich also die Belastung auf höchstens 27% absenken. Das ist die laufende Besteuerung auf der Ebene der GmbH mit Ertragssteuer, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Wie ich eben schon sagte, weder zivilrechtlich noch steuerrechtlich haben die Gesellschafter unmittelbar etwas mit dem Geschäft der GmbH zu tun. Die Gesellschafter kommen steuerrechtlich erst dann ins Spiel, wenn die Gesellschaft ihre Gewinne nach Steuern, nachdem sie Körperschaftssteuer bezahlt hat, nachdem sie Gewerbesteuer bezahlt hat, auf die Ebene der Gesellschafter transferieren, also ausschütten. Auf der Ebene der Gesellschafter unterscheiden wir in der Besteuerungsfolge der Ausschüttung danach, ob die Gesellschafter ihre Beteiligung im Privatvermögen halten, das ist der Regelfall. Dann haben wir eine Ausschüttungsbelastung von 25% plus gegebenenfalls Solidaritätszuschlag, also von 26,25%. Halten die Gesellschafter die Beteiligung ausnahmsweise im Betriebsvermögen, greift das sogenannte Teileinkünfteverfahren. Das bedeutet, dass 40% der Ausschüttung steuerfrei sind und 60% der Ausschüttung werden mit dem individuellen Steuersatz besteuert. Das ist in der Summe etwas teurer, abhängig davon, wie hoch ist denn der individuelle Steuersatz der Gesellschafter. Wenn die Gesellschafter im Spitzensteuersatz sind, 45% plus Solidaritätszuschlag, dann ist die Ausschüttungsbesteuerung, wenn die Gesellschafter die Anteile im Betriebsvermögen halten, etwas teurer, als sie es ist, wenn die Gesellschafter die Anteile im Privatvermögen halten. Also wir haben ungefähr 30% Belastung, wenn wir 100 Gewinn erzielen auf der Ebene der GmbH, wandern 30% auf der Ebene der GmbH schon an das Finanzamt. Dann können 70 ausgeschüttet werden und diese 70 werden auf der Ebene der Gesellschafter zwischen 26,25 und ungefähr 27-28% besteuert, je nachdem, ob die Beteiligung im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen gehalten wird.
Und das ist ja eigentlich der spannende Punkt, ne, dass man diese Intransparenz hat, dass, wenn ich sozusagen die Gewinne zunächst auf Ebene der Gesellschaft belasse, ich in Anführungszeichen eine Nurbesteuerung von ungefähr 30% oder vielleicht kommen wir gleich noch drauf, bei der Immo GmbH auch nur von 15% habe. Und wir wollen uns ja heute so ein bisschen mit Sinn und Unsinn der GmbH beschäftigen. Und das ist meines Erachtens einer sozusagen der springenden Punkte, dass ich mich frage, wie ist eigentlich mein langfristiges Ausschüttungs- bzw. Anlageverhalten? Das heißt, eine GmbH, wenn ich überlege, ist für mich das Einzelunternehmen oder die Personengesellschaft einerseits günstiger, die ja beide steuerlich intransparent sind. Das heißt, ich muss immer sofort meinen vollen Einkommensteuersatz zahlen. Oder ist die Kapitalgesellschaft, oder die GmbH, günstiger? Da habe ich sozusagen so eine Art Lock-in-Effekt. Da muss ich zunächst mal, wenn ich die Gewinne stehen lasse oder reinvestiere, nur die Steuerlast von 30% oder bei der Immo GmbH von 15% in Kauf nehmen. Wenn ich zeitnah weiterschütte, macht das steuerlich eigentlich keinen Sinn. Aber wenn ich das als Spardose zur Reinvestition benutze, ist das eben was Sinnvolles. Was bei uns immer, ich glaube, Burkhard, du siehst das auch genauso, wichtig ist, ist die Frage, wenn die Mandanten hier sitzen, bin ich überhaupt fähig, eine GmbH zu gründen oder ist das etwas, was mich als Mandant überfordert?
Also die GmbH zu gründen, dazu ist von der Regel her jeder in der Lage, denn man muss zum Notar. Und der Notar sorgt und stellt sicher, dass die GmbH ordnungsgemäß gegründet wird. Was du meinst, Markus, ist, komme ich denn aus steuerlicher Sicht mit der laufenden Besteuerung im Leben, im Betrieb dieser GmbH klar, ja oder nein? Denn man muss insofern diszipliniert sein als Gesellschafter, möglicherweise als Gesellschafterin, Geschäftsführerin in einer Person, mit dieser GmbH umzugehen. Und man muss die Vermögenssphäre der GmbH von der eigenen dann auch konsequent trennen. Wenn wir Mandantinnen und Mandanten haben, die ihren Gastronomiebetrieb beispielsweise in der Rechtsform der GmbH führen, dann frage ich mich immer, was könnte denn da die Motivation gewesen sein? Und dann sagen mir die Mandantinnen und Mandanten, ja, die Haftungsbegrenzung. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wann haftet denn der Gesellschafter eines Gastronomiebetriebs und wofür? In der Regel haben wir im mittelständischen Bereich Gesellschafter, Geschäftsführer. Und die wesentlichen Haftungsquellen sind in der Praxis die Lohnsteuer und das sind die Sozialabgaben. Und für die Lohnsteuer und die Sozialabgaben haften die Geschäftsführer in der Praxis verschuldensunabhängig sowieso. Das heißt, die beiden großen Haftungsquellen, die man bei einem Gastronomiebetrieb ausfindig machen kann, dass da jemand vergiftet wird und Schadensersatzansprüche stellt, das haben wir nun ausgesprochen selten, ich habe es noch nie erlebt, die beiden Haftungsrisiken, die wir haben, da schirmt die GmbH überhaupt nicht ab. In der Regel haben wir Gesellschafter, Geschäftsführer und dann haften sie in ihrer Funktion als Geschäftsführer sowohl für die Sozialversicherungsbeiträge als auch für die Lohnsteuer. Und das ist eben ein Betrieb, wo in der Praxis erfahrungsgemäß die Vermögenssphären eben nicht sauber getrennt werden. Und immer dann, wenn beispielsweise Privataufwendungen in die GmbH verlagert werden, immer dann, wenn die Gesellschafter in die Kasse greifen bei der GmbH, indem sie beispielsweise jedes zweite gezapfte Kölsch selber trinken, dann nennen wir das verdeckte Gewinnausschüttung. Das ist genauso, als wenn sie 2,50 Euro an sich ausgeschüttet hätten.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, das häufig, glaube ich, auch in der medialen Darstellung zu kurz kommt, dass die GmbH eben insbesondere dieses VGA-Risiko hat. Also wie viele Fälle begleiten wir, wenn es mal streitig wird, wo der GmbH-Gesellschafter eben die Ausschüttungsbelastung vermeiden wollte und sich stattdessen Jahr für Jahr immer weiter Darlehen gegeben hat. Vielleicht mit keiner Verzinsung, vielleicht unter Inkaufnahme, dass dieses Darlehen niemals zurückgezahlt werden kann. Das sind so Beispiele, wo dann unmittelbar das Risiko einer sogenannten verdeckten Gewinnausschüttung ansteht, dass das Finanzamt also sagt, das ist nicht diese Leistungsbeziehung wie unter fremden Dritten durchgeführt. Wenn damit etwaige Betriebsausgabenabzüge einhergegangen sind, müssen wir die außerbilanziell wieder rückgängig machen und zusätzlich, wenn dieser Vorteil beim Gesellschafter angekommen ist, diesen Vorteil noch mit der Abgeltungssteuer belegen. Oder eben genauso, wenn Verträge, sei es ein Mietvertrag oder sei es der Geschäftsführeranstellungsvertrag, eben entweder nicht fremdüblich, klar oder zivilrechtlich im Voraus abgeschlossen ist, insbesondere ein Thema bei den beherrschenden Gesellschaftern, oder das ist vielleicht noch mehr der Praxisfall, dann nicht so durchgeführt wird, wie es ursprünglich mal vereinbart ist, dann haben wir dieses Thema genauso. Das ist das, was wir so unter diesem Thema verstehen: Ist der Mandant, derjenige, der über eine GmbH nachdenkt, überhaupt in der Lage, sozusagen all diese Spielregeln wie gegenüber einem fremden Dritten durchzuhalten und dann eben nicht in diese Steuerfalle, in diese VGA-Falle zu tappen?
Also wir halten fest, erstens, Mandantinnen und Mandanten müssen damit umgehen können, dass sie eine juristische Person führen mit Vermögenstrennung zwischen Gesellschafter und Gesellschaft. Zweitens, die GmbH spielt ihre Stärken aus, wenn die Gewinne stehen gelassen werden oder direkt reinvestiert werden. Denn dann haben wir die Thesaurierungsbelastung von bis zu 30%, anders als beim Einzelunternehmen oder bei der Mitunternehmerschaft, von bis zu 47,25%. Was hat die GmbH noch für einen entscheidenden Vorteil, wenn beispielsweise eine junge Mandantin, ein junger Mandant zu uns kommt und sitzt hier und sagt, ja, also damit kann ich leben, ausschütten werde ich die nächsten Jahre sowieso nicht. Denn ich habe einen ganz anderen Plan. Ich gehe davon aus, dass ich in überschaubarem Zeitraum zwischen 3 und 10 Jahren beispielsweise die Braut so hübsch mache, dass ich sie erfolgreich verkaufen kann. Lieber Markus, was sagen wir dann?
Ja, also wenn ich die GmbH eben im Wert steigere und dann verkaufe, dann profitiere ich, wenn ich die Anteile, das ist ja der Grundfall im Privatvermögen, halte vom Teileinkunftsverfahren. Das heißt, 40% meines erzielten Gewinns sind steuerfrei. Und 60% werden nur dem normalen individuellen Steuersatz unterworfen. Wenn ich das Ganze noch mit einer Holdingstruktur mache und dort eben ohne Mehrsteuer, das ist ein anderes Thema, hineingekommen bin, kann ich sogar zunächst auf Ebene der veräußerten Obergesellschaft nur mit einer Steuerlast von 1,5% rechnen. Und ich finde das mit dem Exit, da finde ich, spielt die Kapitalgesellschaft oder hier die GmbH auch ihre Stärken aus, auch einen erheblichen Vorteil zum sogenannten sonstigen ermäßigten Steuersatz. Sie kennen das vielleicht, ab dem 55. Lebensjahr kann man einmal im Leben eben einen Antrag stellen, wenn ich einen ganzen Einzelbetrieb oder einen Anteil einer gewerblichen oder freiberuflichen Personengesellschaft, einer sogenannten Mitunternehmerschaft verkaufe, kann ich einmal im Leben den Antrag stellen, dass ich da einen ermäßigten Steuersatz bekomme. Wenn da alles gut geht, komme ich ungefähr von der prozentualen Belastung in die Höhe des Teileinkunftsverfahrens, also knapp 30% Steuerlast. Aber wie gesagt, ich kann den Antrag nur einmal stellen. Ich bekomme den ermäßigten Steuersatz auch nur bis maximal 5 Millionen Euro. Ich muss den gesamten Anteil verkaufen, also eine Teilveräußerung eines Anteils ist nicht begünstigt. Und ich muss dafür Sorge tragen, dass alles wirklich in einem Steuerjahr, sogenannte Zusammenballung, steuerpflichtig wird. Das alles, diese ganzen Probleme und Aufgabenstellungen habe ich nicht, wenn ich einen Anteil an der GmbH verkaufe. Da kann ich von meinen 60% auch nur 20% verkaufen, bekomme das Teileinkunftsverfahren. Es kann sein, dass ein Teil mir sofort fix, der andere zum Beispiel als Earnout in einem anderen Jahr steuerpflichtig ist, Teileinkunftsverfahren. Ich kann die Beteiligung auch für viele Millionen Euro weit oberhalb von 5 Millionen Euro verkaufen. Auch dafür bekomme ich immer das Teileinkunftsverfahren. Also im Bereich des Exits, wie man neudeutsch sagt, da spielt die Kapitalgesellschaft durchaus im Vergleich zu anderen Rechtsformen ihre Stärken aus.
Also wir halten fest, immer dann, wenn Mandantinnen und Mandanten zu uns kommen, insbesondere die das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auch am Horizont noch nicht vollenden, aber vortragen, wir sind eigentlich darauf aus, mittelfristig und nicht erst in 20, 30 Jahren, sondern in den nächsten 5, in den nächsten 10 Jahren zu veräußern, dann sollte man die Rechtsform der Kapitalgesellschaft, insbesondere dann auch der GmbH, wählen, weil wir dann im Fall der Veräußerung einen maximalen aufgerundeten Steuerbelastung von 30% ungefähr haben. Die ist errechnet, 40% des Gewinns sind steuerfrei, 60% sind zu versteuern, Spitzensteuersatz 47,89% mit Solidaritätszuschlag aufgerundet auf 50%, dann liegen wir knapp unter 30% an Steuerbelastung. Das ist zunächst mal betrachtet das Maximum, an Steueroptimierung für den Veräußerungsfall, den man erreichen kann. Also das ist ganz klar eine Stärke der GmbH. Jetzt, Markus, hattest du eben schon immer mal die Abkürzung Immo GmbH erwähnt. Hast auch schon in den Raum gestellt, ja, wenn wir eine Immo GmbH haben, haben wir vielleicht nur eine Thesaurierungsbelastung, also eine Steuerbelastung auf der Ebene der GmbH von nur 15%. Erstens, was ist eine Immo GmbH und warum haben wir da nur eine Belastung von 15%?
So eine Immobilien GmbH ist eine, die eben im Gesellschaftszweck darauf gerichtet ist, Wohnimmobilien zu vermieten. Und da gibt es eine spezielle Vorschrift im Gewerbesteuergesetz, die sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung, die vereinfacht gesprochen mir dann, wenn ich wirklich mich als GmbH darauf beschränke, nur die nackte Immobilie zu vermieten, mir die Gewerbesteuer auf den Mietüberschuss erlässt, sodass ich dann, wenn ich alles richtig mache, die Mietüberschüsse nur mit der Körperschaftsteuer zurzeit 15% vielleicht bald bis abgesenkt auf 10% zu versteuern habe. Es gibt da einige Spielregeln, zum Beispiel, wenn ich zusätzlich Erträge aus Photovoltaikanlage erziele, kann das meine Gewerbesteuerbefreiung kaputt machen. Wenn ich daneben zum Beispiel bewegliches Inventar mit vermiete, vielleicht einen Lastenaufzug zum Beispiel, kann das kaputt machen. Also es ist ein bisschen tricky, da reinzukommen, aber wenn ich alle Spielregeln einhalte, habe ich schon eine sehr attraktive Besteuerung auf Ebene der Gesellschaft von derzeit nur 15% statt 30%. Es gibt einen nicht ganz unwesentlichen oder zwei Malus. Zum einen, wenn ich mit eigenen Bestandsimmobilien hinein will, stellt sich immer die Frage, wie ich das mit der Grunderwerbsteuer hinbekomme. Und der zweite Malus ist diese Spekulationsbesteuerung, die wir aus dem privaten Bereich kennen, dass ich nach 10 Jahren meine Immobilie steuerfrei verkaufen kann. Das gibt es bei der Immo GmbH nicht. Auch wenn ich im 11., 12. oder 13. Jahr erst die Immobilie verkaufe, bleibt dann der Gewinn steuerverstrickt. Wobei auch da gilt, wenn ich alles richtig mache, ist der daraus erzielte Gewinn auf Ebene der GmbH nur mit 15% Körperschaftsteuer belegt.
Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das trifft nicht nur für eine Immobilien GmbH zu, sondern für alle GmbHs, die eine gewerbesteuerfreie Betätigung ausüben. Betreibt unsere GmbH beispielsweise ein Pflegeheim, haben wir genau dieselben Vorteile. Auch dann ist es so, dass die Thesaurierungsbelastung auf der Ebene der GmbH bei 15% derzeit liegt, künftig vielleicht dann bei 10%. Und das ist alles an Ertragssteuerbelastung auf der Ebene der GmbH, wenn wir eine Tätigkeit mit der GmbH ausführen, die von der Gewerbesteuer befreit ist, wie beispielsweise der Betrieb eines Pflegeheims oder auch der Betrieb einer Privatschule. Da wird das dann genauso gewerbesteuerfrei gestellt. Wichtig ist aber immer zu erwähnen, dann liegt das Geld in der GmbH.
So ist es.
Und aus der GmbH, wenn wir davon in Urlaub fahren wollen, müssen wir dann ausschütten. Und dann kommt eben auf der Ebene des Gesellschafters die Belastung von 25% plus Solidaritätszuschlag, also ungefähr 26,25% an Ausschüttungsbelastung. Aber selbst wenn man das gemeinsam addiert, ist man immer noch günstiger, als wenn man das in der Rechtsform eines Einzelunternehmens oder einer Mitunternehmerschaft ausüben würde.
Jetzt haben wir schon so viel darüber geredet, über die laufende Besteuerung. Mindestens genauso spannend ist es ja, wie man überhaupt in eine solche Struktur, also in die GmbH, reinkommt. Und ich fange einfach mal mit dem einfachen Fall an. Wenn wir also einfach auf der grünen Wiese gründen, wir gehen zum Notar, machen eine Bargründung, zahlen die 12.500 oder 25.000 Euro ein und machen dann ein neues Unternehmen, haben wir keine besonderen Probleme. Spannender, Burkhard, wird's, wenn wir schon eine betriebliche Einheit, also zum Beispiel ein Einzelunternehmen oder beispielsweise eine Personengesellschaft haben. Vielleicht fangen wir einfach nur mal mit dem einfachen Fall an, was es da eine Herausforderung gibt, wenn wir mit einem Einzelunternehmen in eine GmbH gehen wollen.
Das Einzelunternehmen erzielt gewerbliche Einkünfte, wenn wir uns im gewerblichen Bereich betätigen, oder freiberufliche Einkünfte, wenn wir eine freiberufliche Tätigkeit ausüben. Und auch das laufende Unternehmen können wir steuerneutral auf die GmbH überführen. Normalerweise ist es so, dass wenn wir einen Rechtsträgerwechsel haben, bezogen auf die Wirtschaftsgüter, die unserem Betrieb zu dienen bestimmt sind. Also die Einzelunternehmerin wird eine Tankstelle betrieben auf einem Tankstellengrundstück. Natürlich ist das Grundstück ein Wirtschaftsgut, was unmittelbar dieser Einkommensquelle zu dienen bestimmt ist, dann befindet es sich im Betriebsvermögen. Wenn wir ein Architektureinzelunternehmen, ein Architektureinzelbüro haben, dann sind die Computer die Büroeinrichtung sind Wirtschaftsgüter, die den Einkünften aus Architekturtätigkeit unmittelbar zu dienen bestimmt sind, in einem steuerlichen Betriebsvermögen verstrickt. Immer dann, wenn wir bezogen auf Wirtschaftsgüter, die in einem Betriebsvermögen verstrickt sind, einen Rechtsträgerwechsel haben, den wir hier haben, wenn wir ein Einzelunternehmen auf eine GmbH überführen wollen, vorher ist die Einzelunternehmerin oder der Einzelunternehmer Inhaber, Eigentümer dieser Wirtschaftsgüter. Im Anschluss an die Einbringung ist es die GmbH. Haben wir grundsätzlich die sogenannten stillen Reserven zu versteuern, aber das Umwandlungssteuergesetz bietet die Möglichkeit, dass wir das Einzelunternehmen steuerneutral ohne Aufdeckung von stillen Reserven auf die GmbH überführen. Dafür müssen einige Formalia eingehalten werden. Wichtig ist, dass man alle wesentlichen Betriebsgrundlagen dieses Einzelunternehmens auf die GmbH überführt werden. Ich mache ein Beispiel. Zuerst kommt die Idee, dann kommt der Name und meistens kommt dann auch schon die Internetdomain. Jedes Unternehmen hat heutzutage eine Homepage, die irgendwo registriert wird. Da muss es eine Internetdomain geben. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass diese Internetdomain nicht viel kostet. Die ist nirgendwo als Betriebswirtschaftsgut im Betriebsvermögen des Einzelunternehmens erfasst. Die ist registriert worden gegen ein kleines Entgelt, bevor der aktive Betrieb überhaupt übernommen wurde. Deswegen taucht sie in der Bilanz des Einzelunternehmens nicht auf. Jetzt wird das Einzelunternehmen überführt auf die GmbH und häufig ist in der Praxis so, dass beispielsweise dieses Wirtschaftsgut Internetdomain nicht mit überführt wird. Wenn nicht alle wesentlichen Betriebsgrundlagen überführt werden und Internetdomain ist heutzutage wesentliche Betriebsgrundlage eines Betriebsvermögens, eines aktiv betriebenen Unternehmens, dann funktioniert das mit der Steuerneutralität nicht. Und dann sind die stillen Reserven aufzudecken. Dann sagen die Mandantinnen und Mandanten teilweise, ja, Herr Binnewies, in meinem Handy, in meinem Notebook, mehr habe ich nicht als Betriebsvermögen, da stecken keine stillen Reserven drin. Und dann erinnern wir sie an den Anfang des Gesprächs und sagen, Sie haben mir eben gesagt, das Unternehmen wächst mir über den Kopf. Seit 4, 5 Jahren bin ich schon unglaublich erfolgreich tätig. Umsatz und Gewinn explodieren. Ja, die stille Reserve ist dann der Firmenwert. Die Finanzverwaltung rechnet ganz einfach. Den Gewinn der letzten 3 Jahre, der wird gemittelt und mit einem sagenhaften Faktor von 13,5 multipliziert. Und dann sind wir auch bei kleinen Unternehmen, bei hohen Werten, ja, die in dem Moment zu versteuern sind.
Vielleicht kann ich mal simplifizieren. Also wenn Sie ein Einzelunternehmen haben, wollen die GmbH und da ist schon ein gewisser Wert. Wenn da nichts beurkundet wird, ist es ein Haftungsfall. Das heißt, ohne Beurkundung gibt es keinen steuerneutralen Weg in eine Kapitalgesellschaft. Wenn da keine Kapitalerhöhung stattfindet, jedenfalls bei einer bereits bestehenden GmbH, gilt das Gleiche. Das heißt, ich muss sozusagen als kleiner Check-up sozusagen im Mindestmaß sicherstellen, dass ich als Gegenleistung für die Überführung meines Betriebs neue Anteile bekomme. Und das kann ich eben nur durch einen zwingend notariell zu beurkundenden Kapitalerhöhungsbeschluss, durch den die neuen Anteile geschaffen werden.
Wir haben heute oder im Rahmen der Gründung, aber da muss man auch zum Notar.
Genau, da muss man auch zum Notar. Wir haben ja viele Fälle, wo wir Steuerberaterhaftungsfälle begleiten, wo sozusagen versucht wurde, das Modell Einbringen durch Umbuchen umzusetzen. Wie geht das? Also es funktioniert nicht, ja? Also nicht, dass es jemand falsch versteht. Wir haben schon lange einen Betrieb und da wird jetzt einfach nur völlig ohne Connex eine neue GmbH gegründet. Und dann wird einfach nur das alte Unternehmen abgemeldet beim Gewerbeamt. Und wegen der Vorräte und des Anlagevermögens schreibt jetzt die neue Gesellschaft eine Rechnung, keine Ahnung, über 15.000 Euro an das alte Einzelunternehmen. Dann glauben die nicht beratenden Mandanten, damit würde sozusagen steuerneutral das Einzelunternehmen übergehen können. Das ist natürlich mitnichten so, sondern dadurch, dass ich dann eben das Einzelunternehmen beende, entnehme ich auch das Werthaltigste, was es gibt, den Firmenwert. Ja, der, genau wie du es gerade gesagt hast, vom Finanzamt mit Gewinn mal 13,75 ermittelt wird. Und genau in dieser Höhe werde ich durch dieses falsche Vorgehen, Stichwort Einbringen durch Umbuchen, eben dann einen Steuerschaden, also eine Erhebung der stillen Reserven generieren.
Ich halte nochmal fest, wenn wir von den Erträgen, die das Unternehmen erwirtschaftet, leben und diese laufend entnehmen müssen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, dann ist das Einzelunternehmen angebracht oder die Personengesellschaft, wenn es eine Mehrheit von Personen ist. Wenn wir die Möglichkeit haben, Gewinne stehen zu lassen, ist in der Gesamtbelastung GmbH und Ausschüttungsbelastung auf der Ebene der Gesellschafter, das Einzelunternehmen, günstiger. Wenn wir tesaurieren können, Gewinne stehen lassen, dann macht die GmbH in jedem Fall Sinn.
Vielleicht machen wir noch einen kleinen Schwenk. Ich habe jetzt eine GmbH, die hat auch dolle Gewinne und ich finde Mallorca schön. Ich breche hier die Zelte ab und wohne zukünftig auf Mallorca. Da haben wir ein Problem, dass wir dadurch, die meisten Steuerberater haben davon natürlich schon gehört, viele Mandanten noch nicht, ein Problem mit der Wegzugsbesteuerung haben, § 6 AStG, dass ich dadurch, und da hat es durchaus auch eine erhebliche Verschärfung gegeben, dass ich dadurch dann im Grundsatz die gesamten stillen Reserven in meiner GmbH, also letztlich den gesamten Unternehmenswert nach dem Teileinkunftsverfahren versteuern muss.
Ja, und wenn ich tatsächlich als Gesellschafter Geschäftsführer ins Ausland gehe und auch die Geschäfte vom Ausland ausführe, haben wir eine Doppelbesteuerung. Ja. Die stillen Reserven auf der Ebene der Gesellschaft sind zu versteuern, aber selbst dann, wenn ich nicht Geschäftsführer bin, sind jedenfalls die stillen Reserven, die angewachsen halt, sind durch die Wertsteigerung in den Anteilen zu versteuern. Und anders als früher, für Wegzüge ab dem 01.01.2023 wird diese Steuer nicht mehr gestundet, sondern die Steuer muss bezahlt werden, als wenn veräußert worden wäre. Also Anteil für 25.000 Euro Bargründung erworben. Heute 100.000 Euro wert. Es wird so getan im Zeitpunkt des Übersiedelns nach Mallorca, als wenn diese Beteiligung im Wert von 100.000 Euro veräußert worden wäre für 100.000 Euro. Dann haben wir einen Veräußerungsgewinn von 75.000 Euro. Davon sind 40% steuerfrei. 60% müssen in dem Moment mit den individuellen Steuersatz versteuert werden. Die einzige Begünstigung, die man noch hat, man kann den Antrag stellen, dass das über 7 Jahre gestreckt wird. Das ist das erste Problem, was wir haben. Wir haben auch nicht mehr, anders als früher, dass wenn dann nach 5 Jahren die Beteiligung nur für 30.000 Euro veräußert wird, also nur ein Veräußerungsgewinn in der realen Welt von 5.000 Euro realisiert wurde, dass dann die ursprüngliche Wegzugsveranlagung mit einem Gewinn von 75.000 Euro abgeändert und nur ein Veräußerungsgewinn von 5.000 Euro versteuert wird. Diese Abänderungsmöglichkeit haben wir seit 2023 auch nicht mehr, sodass man sich genau überlegen muss, wenn man in der Welt umherziehen möchte, dann sollte man vorsichtig sein, wenn man sein Unternehmen im Rahmen der Kapitalgesellschaft, insbesondere im Rahmen der GmbH führt. Für den Fall des Wegzugs gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, das zu verhindern. Die sind aber sehr anspruchsvoll. Die einzuhalten, auf Dauer einzuhalten, dass die Wegzugsbesteuerung nicht greift, ist sehr schwierig. Also Strich drunter. Was haben wir für Vorteile, Markus? Erster Vorteil für die GmbH.
Haftungsabschirmung, wenn ich besonders gefährliche operative Tätigkeit habe.
Erster steuerlicher Vorteil für die GmbH.
Wir haben eben zunächst mal nur die 30%ige oder 15%ige Belastung auf Ebene der Gesellschaft, wenn ich nicht den Malus in Anspruch nehme, weiterzuschütten, um die Abgeltungssteuer abzuholen, habe ich also ein Mehr an Reinvestitionsvolumen, das entweder meinem operativen Geschäft oder der Gesellschaft zur Anschaffung neuer Gegenstände zur Verfügung steht.
Was muss der Gesellschafter, insbesondere die Gesellschafter Geschäftsführer, wenn es eine Person ist, beachten im Laufe des Lebens?
Ja, er sollte die VGA-Problematik im Auge haben, dass insbesondere hier alles wie mit einem fremden Dritten gegenüber der GmbH durchgeführt wird, damit die Leistungsbeziehungen dann auch anerkannt werden. Und er sollte insbesondere, wenn ein Wegzug im Raum steht, dies vorab sorgsam mit seinem steuerlichen Berater planen.
Bei gewerbesteuerbefreiten Unternehmen macht die GmbH ganz besonders Sinn, weil dann die Tesaurierungsbelastung, die Belastung der Ertragssteuer auf der Ebene der Gesellschaft nur 15% beträgt, künftig möglicherweise 10%. Dann ist das also besonders attraktiv. Risiko für Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, die mit mindestens 1% an dieser Kapitalgesellschaft beteiligt sind. Und innerhalb der letzten 12 Jahre vor einem Wegzug insgesamt 7 Jahre lang in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig waren. Wenn sie wegziehen, greift die Wegzugsbesteuerung. Wenn man da mobil bleiben möchte, in Anführungszeichen frei sein möchte, in der Welt umherzuziehen, dann bietet sich die Kapitalgesellschaft nicht als Rechtsform an, weil die Gestaltungen, die wir dann aufsetzen müssen, um die Wegzugssteuer zu vermeiden, erstens sehr aufwendig sind, und zweitens dann auch selten auf Dauer durchgehalten werden und nicht doch in irgendeinem Veranlagungszeitraum dann unbeabsichtigt die Wegzugssteuer ausgelöst wird.
Letzter Vorteil, Exit. Ja, wenn ich die Anteile verkaufe, habe ich immer, jedenfalls wenn es mehr als 1% ist, das Teileinkunftsverfahren in der Holding sogar nur die 1,5%ige Belastung auf Ebene der Obergesellschaft. Apropos Exit, wir sind hier heute mit unserem Videopodcast am Ende. Ich hoffe, Sie haben das eine oder andere mitnehmen können über den Sinn und Unsinn der GmbH. Vielleicht schalten Sie bald wieder ein beim nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.